Freddy, würdest du lieber gegen einen Eldrazi-großen Remasuri kämpfen oder gegen 100 Remasuri-große Eldrazi?
Also, da Eldrazi eh meistens Annihilator haben, komme ich ja gar bei 100 gar nicht zum Kämpfen. Da muss ich mein Auto opfern, Haus, 2 Nieren oder 3? Bist du dir das sicher? Ich weiß da gerade nicht, woher ich die dritte herbekomme, aber irgendwo muss sie ja herkommen.
Das fragt man sich bei Annihilator immer, wo man noch was zum Opfern herkriegen soll. Aber ich hätte mich genauso entschieden. Vor allem wegen Annihilator. Wenn ihr euch jetzt fragt, was soll der Scheiß? Die Eldrazi sind zurück und die Remasuri auch. Oder ihr kennt es vielleicht als Sliver. Denn Commander Masters hat nicht nur jede Menge Reprints. Commander Masters hat auch 4 Precon Commander Decks. Und die gehen teilweise, also ich finde 2 sind so ein bisschen neuer Take und 2 davon gehen teilweise sehr weit zurück in so die Magic-Lore und das, was Leute cool finden. Ich glaube, alle 4 sind so angelegt, dass sie was wiedergeben wollen, was irgendwie so ein bisschen meme-y und cool ist. Aber gerade Eldrazi und Remasuri sind ja 2 so Tribes, also Eldrazi hat man ewig nicht mehr gesehen und Remasuri immer mal wieder, aber da gab es halt immer nur die gleichen Commander dafür.
Ja, und vor allem eine Sache, wo man auch erwähnen muss, zum Beispiel viele Leute mochten ja auch die M14 Remasuri nicht, weil die so einen Predator-Style hatten, statt
ja.
Mein komisches Vogel-Alien-Wesen, die in Tempest da waren, und viele Leute mochten den Predator-Style nicht, weil oh Wunder, never change a running system. So, es ist einer der beliebtesten Tribes und wird seit Jahren gefragt, dass er zurückkommt. Alles klar, wir bringen ihn zurück. Wir ändern aber die komplette Ästhetik davon. Wieso? keine Angst, ihr werdet es mit der Zeit gut finden. Und wie wir herausgefunden haben, nee, die Leute sind mit der Zeit nicht. Also da muss man tatsächlich sagen, Wizards of the Coast lag offiziell falsch. Die Leute sind nicht auf den Predator Remasuri-Zug aufgestiegen. Sie wollen weiterhin ihre komischen Vogel-Dinge.
Vogel-Dinge. Wollen wir gleich mit den Remasuri anfangen? Zum einen erstmal, es wird jetzt im Allgemeinen, ich glaube, wir sagen jetzt einfach immer Sliver, weil es ist halt das Sliver-Deck. Der offizielle Name auf Englisch ist Sliver Swarm, also Remasuri-Schwarm wäre es auf Deutsch. Ich finde Remasuri ist das viel coolere Wort, weil, also beide funktionieren in meinem Kopf, aber Remasuri hört sich halt nach sehr cooler Fantasy an und Sliver nach einer Schnecke.
Ja. Wir können gerne damit anfangen, und zwar, es sind jeweils 10 neue Karten pro Deck rausgekommen, und wichtig ist hier, wir müssen kurz noch den Preispunkt erwähnen. Diese Decks sind Durchschnitt 80 Euro, also irgendwo in den Preisbereich. Die Sliver- und Eldrazi-Decks sind teurer, während Planeswalker und Enchantress etwas günstiger ist.
Ja.
Das muss man daher erwähnen, weil jeder hat gedacht, dass das wirkliche Premium-Decks werden. Und das müssen wir gleich von vornherein sagen. Wizards of the Coast offiziell bestätigt, nein, diese Decks sind keine Premium-Decks. Es sind einfach Precons wie in Herr der Ringe. Der Preispunkt setzt aber natürlich, ich sag mal, einen gewissen Erwartungsgrad daran, weil es sind halt doch teure Decks, im Gegensatz zu den eigenen Produktlinien. Und grundsätzlich ist es eh schon eine Enttäuschung deswegen, dass die Decks so nach unten gehandelt werden. Aber wir müssen den jetzt einfach mal vorsehen. Wir gehen mal davon aus, ihr habt es entweder schon bestellt oder seid trotzdem so sehr daran interessiert, weil etwa es ist halt schwer, Sliver oder Remasuri zu bekommen und dann einfach einen Ort zu haben. Ihr werdet zwar kein Schnäppchen machen, aber ihr werdet dann wenigstens alles auf einen Platz haben. Und das ist, glaube ich, der Wert daran von leider diesen teuren Decks.
Das dachte ich mir bei dem auch. Das ist hauptsächlich, wenn wir jetzt mit dem Remasuri-Deck anfangen, das ist hauptsächlich, guck mal, Remasuri sind super cool. Hier hast du einen ganzen Sack davon auf einmal. Die müsstest du dir sonst alle einzeln zusammenkaufen. Und bei den Remasuri sind ja gerade die Commander eigentlich immer die, die nicht so gut erschwinglich sind.
Mhm.
Es gibt halt auch nur eine Handvoll.
Genau.
Und
da möchten wir mal gleich mit den 3 Commandern, der Sliver anfangen, die möglich sind. Der Face Commander ist die Sliver Grave Mother. Die Legend Rule doesn't apply to Slivers you control. Passiv, also sie ist Wuburg-Farben, also einmal jede Farbe für eine 6-6. Jede Sliver-Kreaturkarte in deinen Friedhof bekommt Encore X, wo X gleich ihre Mana-Value ist. Und selbst hat sie auch Encore 5. Was macht Encore? Naja, du kannst diese Karte aus deinem Friedhof ins Exil schicken und dann machst du für jeden Gegner oder Gegnerin eine Kopie, Spielsteinkopie, und die ist, die muss diesen Spieler angreifen. Also bekommst du quasi 3 Sliver daraus, die halt dann alle ihre Buffs geben, und die Grave Mother ist quasi eine Art Finisher Overrun im Late Game, weil die Mechanik von Slivern ist sehr einfach zu erklären. Alle Sliver haben, es sind die Lords. Jeder Sliver, und damit meine ich, jeder einzelne Sliver hat einen Effekt und gibt anderen Slivern auch ihren Effekt. Also wenn man sich anschaut, hey, da ist ein Sinew Sliver. Jede Sliver-Kreatur erhält +1/+1. Wenn du... Ja, das hat... jeder Sliver kriegt 1/1. Aber wenn du die ankorst, bekommt jeder Sliver 3/3. Das Gleiche ist halt, Sliver-Kreaturen, die du kontrollieren, haben Haste, oder Sliver-Kreaturen, die du kontrollierst, bekommen irgendeine aktivierte Fähigkeit, wie bei einem Necrotic Sliver, wo du für 3 Mana einen Sliver opfern oder eine Kreatur opfern kannst und dann einen permanenten zerstören. Viel Dump, Sliver sind alle Lords. Und Sliver macht, und Sliver Grave Mother erlaubt dir quasi einen Overrun zu machen, indem du Sliver auf dem Friedhof wieder ankommen kannst. Dann hast du den Sekundär-Commander, der ein bisschen komisch ist, aber irgendwie nice. Weil wenn man so viele Lords hat, dann kann man die vielleicht auch mit einem anderen Lord-Tribal paaren.
Schade, dass Fritz jetzt nicht da ist. Das wäre genau Fritz' Ding. Da noch alle Lords reinzuballern, ja, die es gibt in irgendeinem anderen Tribe.
Rukharumel, Biologist für einen Wuburg 3/3 Human Wizard. Okay. Und wenn Rukharumel, Biologist, das Spielfeld betritt, oder währenddessen, dann wählst du einen Kreaturentyp. Und Sliver und Non-Token-Kreaturen, die du kontrollierst, sind der gewählte Typ. Und alle von den gewählten Typ sind Sliver. Das ist. Und dann kannst du für 3 Mana tappen einen 1/1 colorless Sliver Token machen. Du kannst Menschen sagen und alle Menschen sind Sliver. Also du bist der Mutator an der ganzen Sache. So.
Ja, das ist halt, Rukharumel hat halt den Vorteil, dass du natürlich dadurch, dass du kannst auch einen komplett anderen Tribe bauen, der mit Slivern nichts zu tun hat, also nicht viel, aber dadurch, dass alle Sliver Lords sind und dadurch, dass dein anderer Tribe zu Slivern wird, kannst du halt sozusagen nur die besten Sliver benutzen, um deinen Tribe massiv zu boosten. Also man kann, wenn man jetzt zum Beispiel den Harmonic Sliver nimmt, der er sagt immer, wenn ein Sliver das Schlachtfeld betritt, dann darfst du ein Artefakt oder ein Enchantment zerstören. Und den jetzt zum Beispiel mit Human Tribal paart, das fetzt halt schon ordentlich. Das ist ja schon mit Slivern schlimm. Aber dann kannst du halt alle möglichen coolen Human-ETB-Effekte nehmen und dann auch gleichzeitig noch solche Sachen wie den Harmonic Sliver benutzen. Ich fand Rukharumel tatsächlich ganz cool. Also jetzt finde ich die als Karte ein bisschen weird, aber ich fand die cool, weil die vom Riptide Project höchstwahrscheinlich ist. Man weiß ja noch nicht so viel über sie. Und ich fand das witzig, dass in der Geschichte von Magic mal so ein Zaubererlabor gab, wo die gedacht haben, hey, lass uns doch mal Sliver klonen. Was kann denn schief gehen? Wir könnten doch die geilste Waffe aller Zeiten bauen. Also im Grunde wie Weyland Yutani. Und natürlich ist es schief gegangen und alles ist kaputt gegangen. Und nur, wie heißt der, Pimmin, dieser Typ mit der Aura, der hat als einziger überlebt. Ja. Wahrscheinlich, weil er einfach wegfacen kann.
Er hat sich einfach rausgekombot aus der ganzen Sache. Dann, ich habe ja gesagt, es gibt drei mögliche Wuburg-Commander. Und wenn ihr jetzt wisst, was die großen Slivers sind, müsste die Nummer doch eigentlich größer sein. Denn es gibt hier noch den Sliver Hive Lord. Alle Sliver, die du kontrollierst, haben Indestructible. 5-5 legendäre Kreatur Sliver und Wuburg. Und ja, das war's mit den großen Lords. Der Cascade Sliver, der 25 Euro ist aus Commander Masters, nicht da. Overlord, nicht da. Ja.
Die Königin,
na gut,
auch nicht da.
Aber Queen ist halt Reserved List.
Ja, ja, klar, aber die ist ja auch ein Sliver. Und außerdem, bei der hätte ich es auch verstanden, wenn sie nicht Reserved List wäre, dass sie nicht drauf ist, weil da muss man immer aufpassen bei dieser Karte. Das ist halt nur zufällig eine Remasuri-Karte. Eigentlich ist das übelste Combo-Beast in allem. Das heißt, die muss auch nicht in dem Deck drin sein. Das Deck wäre, glaube ich, aktiv überhaupt gar nichts mehr für Anfänger, wenn da die Queen drin wäre.
Ja, und ich glaube, dann haben wir es tatsächlich ein bisschen damit mit den Commandern. Und das Thema ist halt, es ist das Tribal. Jede Kreatur ist ein Lord. Und deswegen tue ich mich auch schwer, da Empfehlungen und Upgrades vorzuschlagen, weil schaut einfach mal in jedes einzelne Tribal-Deck und Precon, das existiert, und schaut danach Supportkarten, weil die sind da drin. Weil 90% der Zeit ist es egal. Shared Animosity funktioniert. Also +1/+0 für jede angreifende Kreatur desselben Typs. Alles in Sliver. Super, super Pick dafür, für eine Enchantment, das als Overrun funktioniert. Also, Klonspells sind teilweise Overruns in diesen Decks. Alles ist ein Lord.
Selbst so Dinge, die eigentlich zweischneidige Schwerter sind, wie Creeping Renaissance zum Beispiel, wo jeder einen Permanent-Type bestimmen kann und man nimmt dann alle davon auf die Hand aus dem Friedhof. Die werden halt in einem Sliver-Deck, sind die sehr viel stärker als in normalen Decks, weil alle deine Slivers sind halt super Synergiemaschinen. Und du wirst wahrscheinlich an reinem Value immer das übertreffen, was deine Gegner dahin legen. Selbst wenn die anderen auch Kreaturen legen, wird die Synergie unter deren Kreaturen vermutlich nicht so brutal funktionieren wie bei Slivern.
Ja.
Weil das ist halt einfach geschenkt. Das ist ja im Grunde das, was Leute an Sliver-Decks nicht so mögen. Die sind halt sehr stark, weil die können nicht anders als stark sein, weil sie so ausgelegt sind, dass Sliver sehr, sehr mächtig sind. Also man kann die auch nicht wirklich. Ich habe vorhin schon überlegt, was eine Möglichkeit ist, dass man so ein Sliver-Deck immer in der Kampfkraft runtertunt. Da muss man halt dann welche mit Haste und so rausnehmen. Ja.
Interessant ist halt, jetzt kommen wir halt mal kurz zum Deck-Fazit. Würde ich mal kommen.
Ja.
Ich will auch gar nicht so sehr auf die Einzelkarten eingehen, weil die sind zwar gewisse Weise gut, aber dieses Deck ist für mich halt einfach eins der allerersten, die ein Fail sind für ein Precon. Also ich habe das noch nicht gemacht, aber ich gebe den tatsächlich einen ungenügend für den Precon. Nicht nur wegen dem Preis. Mein größtes Problem daran ist die Landbase, muss ich sagen. Diese 5-Mana Landbase, die da drin ist. Um es kurz zu sagen, dieses Deck hat keine Landbase. Weil, nachdem ich dieses Deck bearbeitet habe, sind 5 der 37 Länder noch drin und dann noch die Basics drauf. Also, es ist eine so schlechte und ich finde fast freche Mana-Basis für ein 5-Farben-Deck, dass dieses Deck in meinem Hirn nicht funktioniert. Das ist was All Hail Bolas gesagt hat. Ich mache das Deck schwächer, indem die Landbase schwächer ist. Das sollte nicht in den Precon der Fall sein, dass die Stärke meines Decks von dem Zufall meines Lands abhängt. Aber deswegen möchte ich euch einen sehr coolen Honorary Sliver vorstellen und einen sehr coolen Commander, den vielleicht die Leute mal testen können, wenn sie dieses Deck haben und Bock haben auf die Sliver. Weil eine Sache, die da ist Mana Weft und Gemhide Sliver sind beides Sliver, die allen Slivern die Fähigkeit gibt, für Mana zu tappen. Und es gibt außerdem sehr viele der Evasion Sliver in Blau und Karten ziehen. Deswegen würde ich mal als Honorary Sliver Storwald Frost Giant Jarl vorstellen. Als Commander, denn er hat Abwehr 3. Er gibt allen Kreaturen, die du kontrollierst, Abwehr 3. Er ist ein Riese für 7 Mana. Aber hey, Sliver haben die gute Fähigkeit, unter sich zu totern, für was massiv Mana macht. Und für eine Mana-Engine. Und wenn er ins Spiel kommt oder angreift, dann darfst du eins oder beides bestimmen. Eine Kreatur deiner Wahl wird zu einer 1-1-Kreatur und eine Kreatur deiner Wahl wird zu einer 7-7-Kreatur bis zum Ende des Zuges. Gib halt dann, wenn du den Gale Rider Sliver hast und all deine Sliver haben fliegend, bam, haust den raus, machst einen deiner Sliver zu den fliegenden 7-7, die haben Ward, es funktioniert wie einer und ich glaube, Bandfarben ist tatsächlich der Weg, wie ich gehen würde mit denen. Als eventuell ein tatsächlich cooles midrangiges Deck, ohne in diese Kombo-Schiene zu gehen, weil selbst wenn man sich jetzt überlegt, was macht die Sliver Gravemother, sobald ich 15 Mana habe, spiele ich sie, ich revive 1, 2 Sliver und das Spiel ist vorbei.
Ja, das ist tatsächlich für mich das Problem. Also zum einen erstmal Kudos dafür, der Storwart liegt immer in meinem Bein da rum und ich denke mir immer, ah, oh, der ist cool, aber ich habe kein Deck dafür. Erstmal coole Idee. Ja, das ist, für mich ist auch das Problem ein bisschen, wo die Stärke von dem Deck liegt, weil man, wenn dieses Deck eine gute Mana-Base hätte, muss man sagen, auf der anderen Seite, dann wäre es sehr viel schlimmer als alle anderen, die in diesem Precon-Cycle sind. Und es ist halt nicht die coole Art, ein Deck so runterzudrehen, das hatten wir ja schon, das kann man natürlich machen, aber das fühlt sich halt nicht so gut an, weil das Problem ist, das ist mein persönliches Problem damit, gerade wenn man ein Anfänger ist und man hat dieses Sliver-Deck, da wird man sehr schnell feststellen, dass man unter Neulingen vielleicht nach ein, zwei Spielen mit den Commandern, die drin sind, unter Leuten, die schon länger Magic spielen, super schnell zur Zielscheibe wird. Und das ist auch keine Erfahrung, die ich Leuten, die neuen Commander einsteigen, geben möchte. Mit ja, also entweder ihr vernichtet mich jetzt sofort oder ich vernichte euch jedes Mal. Also man kann auch mit einem Sliver-Deck verlieren, so ist es nicht, aber Sliver-Decks sind wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Und wenn die Leute das mal wissen, dann heißt es halt, ja gut, schön, dass du da bist, wir werden dich zuerst töten und dann spielen wir dieses Commander-Spiel zu Ende. Das ist so mein Negativpunkt, mein größter damit. Ich finde Sliver super cool, nicht falsch verstehen. Ich finde, es ist einer der geilsten Tribes, ich liebe die in der Lore. Aber so eine fette Zielscheibe auf jemanden drauf zu malen, der sehr viel Geld dafür bezahlt, dass er jetzt quasi, ich gehe ja von meiner Seite, das wisst ihr ja, wenn wir Precons besprechen, immer davon aus, Leute kommen neu zu Commander. Das heißt, jemand bezahlt sehr viel Geld dafür, dass er dieses Sliver-Deck hat und alles, was er dafür kriegt, ist natürlich ein mächtiges Spielerlebnis, aber es wird so hart auf ihn backfiren, dass er dann wahrscheinlich keine Lust mehr hat, mit dem Precon-Deck zu spielen, das er da hat. Ja. Es ist alles Prognose, aber es ist nicht unrealistisch und das für die Gefahr allein finde ich das nicht so ein gut gemachtes Precon. Aber ich glaube auch, das Problem ist bei Slivern, das war, was ich vorhin sagen wollte, du kommst da irgendwie nicht drum rum. Es ist einfach ein sehr problematischer, saugeiler Tribe.
Ja, da kommt dieses alte von mir, sei einfach ehrlich, dass du da böse bist. Aber wir haben trotzdem beide tatsächlich Decks gekauft aus diesem Cycle von unseren eigenen hart erarbeiteten Geld. Ja. Und möchtest du mit deinen zuerst anfangen oder ich mit meinen?
Ich glaube, die Sliver waren so ein bisschen, die lagen dir schwer auf dem Herzen. Ich nehme mal was mich erfreut hat, weil es mir hilft, so eine Lücke zu schließen, die ich in Commander sonst schwer schließen konnte. Es war so quasi das Signal zum Aufbruch. Es gibt das Set Planeswalker Party. Das hat auch eigentlich 3 Commander. Also offiziell hat es 2. Man kann es mit 3 spielen. Das dreht sich alles um Planeswalker. Klar, passend dazu ist der erste Commander und auch der Face Commander ist Commodore Guff. Auch ein Planeswalker. Es ist in Jeskai-Farben. Er kostet 1 und blau-rot-weiß. Ist ein Legendary Planeswalker, logischerweise. Einer der ältesten aus der Lore gleichzeitig. Und es kommt mit 5 Loyalty rein, sagt zu Beginn deines Endsteps darfst du eine Loyalty-Marke auf einen anderen Planeswalker legen, den du kontrollierst. Für plus 1 kannst du einen 1-1 roten Wizard erzeugen, also einen Token, und der hat, du kannst ihn tappen für rotes Mana, aber das kannst du nur für Planeswalker benutzen. Und für minus 3 kannst du so viele Karten ziehen und er fügt jedem Gegner so viel Schaden zu, wie du gerade Planeswalker auf dem Feld hast. Und er kann halt dein Commander sein. Das finde ich erstmal, das ist tatsächlich ein funktionierender, ganz cooler Planeswalker-Commander, der ist natürlich sehr nischig, muss man sagen. Der funktioniert halt nur genau für das, was er soll. Aber mit dem kann ich mich anfreunden, weil das mal, ich finde, wenn man ein Planeswalker-Deck hat, dann ist es vollkommen okay, dass der Commander auch ein Planeswalker ist. Aber man kann noch als Backup zwei Kreaturen theoretisch sind als Commander nehmen. Einmal ist da Leori Spark-Touched Hunter. Kostet nur blau-rot-weiß, 3-3. Eine Elemental Cat, eine legendäre, hat Flying und Vigilance, also Fliegen und Wachsamkeit. Und immer wenn Leori einem Spieler Kampfschaden zufügt, darf man einen Planeswalker-Typen auswählen. Also man sagt dann im Grunde den Namen. Und bis zum Ende des Zuges gilt dann immer, wenn du die Fähigkeit von einem Planeswalker dieses ausgewählten Typs aktivierst, dann darfst du die einmal kopieren und darfst neue Ziele dafür wählen. Das ist je nachdem, wie viele wie viele Jacewalker du drin hast, wie viele Planeswalker du halt von einem Typ drin hast, damit steht und fällt ein bisschen Leori, weil wenn ich kann halt öfter Elspeth sagen, als ich Luca sagen kann. Obwohl Luca hat auch schon ein paar, aber genau. Und dann gibt's noch, in der Theorie gibt's dann halt noch die gute Narset, Enlightened Master, die ist ja auch so ein bisschen berühmt, berüchtigt. Wo ist sie denn? Hier. 3-2 menschlicher Monk, also Human Monk, kostet 3 und auch blau, rot, weiß, First Strike Hexproof und immer wenn sie angreift, darf man die obersten 4 Karten der Bibliothek ins Exil schicken und darf bis zum Ende des Zuges alle Non-Creature-Spells davon ohne Mana-Kosten casten. Das heißt, man kann dann alle Planeswalker raushauen, die da drin liegen.
Ja. Aber zu der kann ich gleich sagen, spielt die nicht als Commander. Nein. Weil erstens, ihr werdet getötet, extrem schnell. Und
ja.
Nein. Zweitens, ihr habt zu viele Kreaturen aus diesem Precon im Deck. Weil mit 38 Ländern, ihr habt hier 55, das heißt, ihr hittet nur die Hälfte der Zeit. Das heißt, den Hass, den ihr bekommt, den habt ihr normalerweise schon mal nicht verdient.
Ja.
Und wenn es tatsächlich funktioniert, dann hat man auch kein schönes Spiel, weil Narset einfach keine schönen Spiele verursacht.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Deswegen habe ich gesagt, in der Theorie gibt es 3 Commander. Narset hat ein bisschen das Sliver-Problem. Die Leute wissen, wie stark Narset ist und auch neue Leute werden lernen, dass Narset sehr stark ist. Und das muss man sich einfach nicht antun, außer man möchte das. Aber ich würde sagen, die Mehrheit der Leute möchte das nicht. Deswegen kann man ganz gut, finde ich, bei Commodore Guff oder eben Leori bleiben und mit denen ein cooles Spiel haben. Das für mich war so, als ich die Deckliste angeguckt habe, was mir sehr gefallen hat, dass sie im Grunde diesen Playstyle, den es um Planeswalker gibt, der ist immer ein bisschen, also ich finde den sehr oft sehr grindy, weil Planeswalker an sich töten ja deinen Gegner nicht, sondern die erzeugen Value mit all ihren Fähigkeiten und erzeugen immer und immer mehr Value. Das kann natürlich sein, dass wenn du so Elspeth, Sun's Champion, die Elspeth Planeswalker können Soldaten erzeugen, beispielsweise. Damit kann man natürlich dann langsam das Board anfüllen und die beschützen, aber generell muss man erstmal eine Zeit lang einfach Value grinden. Und das Deck umgeht das so ein bisschen oder erweitert dieses Planeswalker-Gameplay mit ganz coolen Karten, wie ich finde, zum Beispiel dem Sparkshaper Visionary. Das ist somit meine Lieblingskarte aus dem Set. Der ist blau, ein 0-5er Human Wizard, kostet 2 und ein Blau. Und sagt zu Beginn des Kampfes in deinem Zug, darfst du eine beliebige Anzahl von Planeswalkern aussuchen, die du kontrollierst. Und bis zum Ende des Zuges werden die 3-3 blaue Vögel mit fliegend und Hexproof. Und immer wenn die Kreatur einem Gegner Schaden zufügt, also einem Spieler, darfst du 1 scryen. Und du kannst immer noch ihre Loyalty-Abilities benutzen. Das sorgt halt dafür, dass du tatsächlich auch mit einem Planeswalker-Deck in der Red Zone arbeiten kannst, was wiederum dafür sorgt, dass auch mit einem Planeswalker-Deck die Spiele nicht so unglaublich lang dauern und du nicht alles zu einem Halt bringen musst, damit dein mächtiger Value dann irgendwann alles wegfrisst, sondern du kannst auch damit kämpfen. Und das finde ich richtig cool. Das ist, wie gesagt, das ist meine Lieblingskarte aus diesem neuen, aus diesem Precon, weil das ist schon ein Problem, finde ich, mit Planeswalkern, wenn man sehr viele davon hat.
Ich meine, an sich wird mir das Super Friends-Thema nie so gefallen, muss ich ehrlich sagen. Jeskai, coole Farbkombination dafür. Aber ich bin eher so ein bisschen hin und her gerissen wegen den Leori, was Commodore Guff möchte, also so viele Planeswalker wie möglich. Dann sind 17 Kreaturen und 17 Planeswalker drin. Und irgendwo bin ich, denke ich, man muss das Deck nochmal kurz umarbeiten. Also, dass solche Utility-Planeswalker wie der neue Tibalt fehlen. Der ist zum Beispiel einer, der halt Devils macht und einfach einen Planeswalker-Body hinter sich lässt. Es gibt ein bisschen sowas, aber das Deck ist ein bisschen unfokussiert, in welche Richtung es geht. Und was es eben schwer macht, ist eigentlich genau, oder weswegen solche Planeswalker-Decks oft schwer zu bauen sind, ist, geht man nicht einfach aus Versehen in die Combo-Richtung, wo ein Planeswalker plus Deep Close Gate ist ein Instant-Emblem, der das Spiel beendet über ein paar Runden. Und ich meine, eine Sache muss man sagen, die Planeswalker, die hier drin sind, sind jetzt halt nicht so ein übertriebenes Problem, was das angeht. Also die sind nicht einfach Game-Ending-Embleme. Ich glaube aber, die meisten Leute haben genug in ihrer Collection, wenn sie gespielt haben, um das Deck auch tatsächlich abzugraden. Und ich will zwar nicht die Person sein, aber das Deck braucht mehr Boardwipes. Das Deck braucht unglaublich viel mehr Boardwipes als zwei.
Ja, das stimmt. Also, aber ich finde an dem Deck schön, ich habe ja wieder versucht, durch diese Precon-Brille draufzuschauen. Ob du jetzt Leori nimmst, dann wirst du feststellen, okay, ich müsste vielleicht mehr in die Richtung gehen, dass ich mehr, also viele Planeswalker von einer Sorte habe. Oder ob du jetzt Commodore Guff nimmst und dann halt aber die Kreaturen reduzierst und wirklich nur noch so Schlüsselkreaturen reinnimmst. Das finde ich eigentlich ja immer schön, das wisst ihr ja, wenn ihr öfter zuschaut oder zuhört, weil man da so sein Deck kennenlernt und dann lernt man da dran, ein Commander-Spieler zu werden, an dem Deck rumzubauen. Und das finde ich eigentlich angenehm und eine coole Sache. Und dann finde ich es im Umkehrschluss ganz gut, dass dieses Deck eben nicht so ein totales Zerstörer-Ding ist. Plus, da sind halt wirklich schöne Kreaturen auch drin, also die man auch für andere Decks super gut benutzen kann oder die auch generell für sich genommen einfach sehr interessant sind. Mangara the Diplomat zum Beispiel ist eine Karte, die viele Leute super gern mögen. Da ist schon, also der zieht dir Karten, wenn Leute, im Grunde dafür, dass andere Leute davon galoppieren. Ist so ein klassischer weißer Ausgleicher.
Chain Veil, eine massiv teure Karte, die einen Reprint bekommen hat. Tatsächlich auch ein guter Reprint-Cycle drin mit den Filterländern aus Lormen?
Ja. Das Deck ist ein richtig guter Steinbruch, wenn man Sachen haben möchte.
Ja. Also, tatsächlich sind da viele gute Karten drin. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob die zusammen so cohesive sind, wie sie sein könnten, auch als Precon.
Ja, ich glaube, auch das hat ein bisschen das Problem, dass man sehr schnell, wenn man jetzt ein sehr fokussiertes Planeswalker-Deck erzeugt oder zusammenstellt, hast du ja vorhin gesagt, entweder das Combo sehr schnell außer Kontrolle oder es ist halt super oppressive und bringt alles zum Stillstand und das ist halt auch kein cooles Precon-Feeling. Mich hat gewundert, dass da nicht, wir reden so oft über die Karte, dass da nicht hier Ding drin ist. Kaika, Vince Fury, weil Kaika, Vince Fury wäre in diesem Deck tatsächlich eine der Kreaturen, wo man sagen kann, wenn ich nicht viele Kreaturen drin habe, aber diese auf jeden Fall, ein 3-3 Bird Wizard für 1 und Jeskai fliegend und immer wenn du einen Non-Creature-Spell castest, dann kriegst du einen 1-1 weißen Spirit mit fliegend und du kannst die Spirits opfern, um rotes Mana zu erzeugen. Das wundert mich, dass das nicht in dem Deck drin ist, weil das beschützt ja gleichzeitig deine Planeswalker, während du sie sprichst und erzeugt dir noch Mana, falls du ein bisschen offensiver vorgehen willst und halt sehr viel in deinem Zug machen möchtest.
Aber Jochen, dafür musst du doch das Main-Set für Commander Masters kaufen. Da ist er ja drin.
Ja, ich verstehe schon. Also,
Ich bin auch kein Fan von InDesign, dass so offensichtliche Dinge dann in den Mainsets sind.
das Gute ist, man muss nicht die Nieren verkaufen, um Kaika zu bekommen. Kaika
Ja.
gab es inzwischen ganz, ganz oft. Das ist so der Jeskai-Vogel. Und im Zweifelsfall könnt ihr immer noch einen Freund fragen, der sein Kaika-Deck wieder aufgelöst hat von den, weiß ich nicht, 90% aller Kaika-Spieler. Das wird also kein Problem sein. Aber meine generelle Einschätzung zu dem Deck ist, also das ist auch der Grund, warum ich es gekauft habe, ich fand es einfach interessant. Ich finde es cool, dass man Leute mal an Planeswalker ranführt, also nicht nur an Planeswalker als Commander, sondern als Planeswalker, an Planeswalker als Spielstil. Das passiert ja nicht so oft. Und ich gebe dem einfach den Vorzug des Zweifels, auch wenn es, wie du gesagt hast, ein bisschen unfokussiert ist. Aber ich glaube, da kann man ordentlich mit lernen, man kann da ordentlich was mitnehmen und wenn es einem doch nicht taugt und es ist eines der günstigeren Precons, kann man immer noch sehr, sehr gute Karten daraus nehmen für andere Decks.
Ja. Ich komme aber dann zu dem Deck, das ich gekauft habe.
Ja.
Enduring Enchantments. Das Upsan Enchantress-Thema. Und das ist eh so ein langläufiges Ding von Freddy will ein Upsan Enchantress-Deck bauen, aber es funktioniert nie so, wie er es möchte, weil Enchantress halt sehr inzestuös sind. Und was ich damit meine, ist halt, sie wollen immer das Gleiche und mehr vom Gleichen und belohnen dich dafür am meisten, mehr vom Gleichen zu machen. So dass tatsächlich immer, wenn neue Payoffs kommen oder coole Enchantments, die du eigentlich spielen möchtest, ein Problem sind. Ich habe gehofft, das wird ein bisschen anders mit den Enchantment Support, der hier rauskommt. Und ich hab die Katze im Sack gekauft. Ich bin aber tatsächlich nicht unzufrieden hiermit. Und das ist, glaube ich, schon mal ein tolles Seal of Approval von mir. Ich bin nicht unzufrieden damit, dass dieses Deck genau so ein Enchantress-Deck ist, was ich versuche zu vermeiden, weil es einfach genug Zeug zum Umbauen gibt. Aber ihr wollt so ein Deck, ihr wollt quasi Sylphis spielen. Es gibt diesmal nur zwei Commander, die ihr theoretisch spielen könnt. Es gibt einmal diese der Face Commander ist Anitheka, Hand of Erebos 2 und Upsan für einen 4-4 Legendary Enchantment Creature Demigod mit Menace. Andere Enchantment-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Menace. Und immer wenn das Spielfeld betritt oder angreift, dann darfst du eine Non-Aura aus deinem Friedhof ins Exil schicken und einen Token von der Karte machen. Zusätzlich ist es ein 3-3 schwarzer Zombie in halt die andere, zusätzlich zu den anderen Typen. Sie ist also ein Enchantment Reanimator und das ist der Grund, weswegen ich sie gekauft habe, weil ich habe gedacht, so, warte mal, da kann ich endlich meine coolen 4-5-Mana-Enchantments spielen, die Dinge tun und sie bleibt dann da. Yay! Das Deck dahinter ist ein komplettes normales Enchantress-Deck, die 99. Also. Aber man muss
Ja.
ihnen wenigstens lassen, sie haben einfach jeden Enchantress-Ding reingeprintet. Da fehlt nichts. Also mit Karten. Enchantress ist ja, wir sagen immer, das ist ein Thema oder so. Eigentlich ist Enchantress, kommt von Enchantress's Presence. Und diese
Ja.
Effekte besagen, immer wenn eine Verzauberung das Spielfeld betritt, dann ziehst du eine Karte. Und Junge, Junge, haben wir genug davon in diesem Deck.
Es
Immer.
gibt eine Enchantress, die fehlt übrigens, und das ist, finde ich, traurig, weil diese eine Enchantress, die fehlt, geht gleichzeitig eines der größten Probleme von Enchantress-Decks an und die ist nicht drin. Die
Wer?
Femerif Enchantress, die ist in Celestia, also für Grün und Weiß, und die sagt, wenn Enchantments in Friedhof kommen, darfst du eine Karte ziehen, weil wenn du erstmal, wenn dir alles kaputt gemacht wird bei einem Enchantress-Deck, ist das Aufbauen nicht so cool, wenn du schon deine ganzen Pieces draußen hattest und so, mit der kriegst du halt wenigstens noch was dafür. Ich weiß nicht genau, warum sie nicht drin ist, weil eigentlich ist es ein Selbstläufer, aber die kennt auch kaum jemand. Also.
Ja, aber ja, hier ist Ihr bekommt halt einfach alles, was ihr braucht. Von der Verudian Enchantress über Eidolon of Blossoms und coole Enchantress-Support-Karten, also auch der Sanctum Weaver, der Mana macht in Höhe der Enchantments, die du kontrollierst. Oder der Jukai Naturalist, der alle Enchantments um 1 günstiger macht. Destiny Spinner, eine Uncommon, die Kreaturen und Enchantments Spells von dir uncounterbar geben. Also da ist wirklich viel drin in Decks. Und ich habe ein paar kleine Highlights. Der Grund, weswegen ich gerade noch nicht auf den Sekundärkommander eingehe, werdet ihr gleich verstehen. Ich bin ein Riesenfan von den Demon of Fates Design, weil der macht tatsächlich etwas, was Enchantress Decks normalerweise Probleme haben. Es ist ein 6-Mana, 6-6 Flying Trampler, Enchantment Creature für 6 Mana, für den Dämon. Und einmal während deiner Züge darfst du einen Enchantment Spell mit Leben zahlen statt mit Mana. Und für 3 Mana oder für 2 und ein Schwarz darfst du einen Enchantment opfern und der Dämon bekommt plus x plus 0 bis zum Ende des Zuges, wo x gleich die Mana-Value ist von dir. Enchantments im Friedhof zu bekommen, damit Anitea die wiederbeleben kann, ist vom Vorteil. Der Dämon ist selbst eine wiederbelebbare Kreatur. Und ihr dürft euch endlich ein Sport entwickeln, in dem ihr Leben zahlt und dann einen Defensive Spell oben halten, wie einen Unbreakable Formation oder Heroic Intervention. Gleichzeitig gibt es paar coole neue Designs, gibt es noch ein paar alte Klassiker, die Leute wahrscheinlich vergessen haben über die Zeit. Dass Sandworm Convergence drin ist, ist einfach
wunderschöne Karte.
Ey. Moment. 8 Mana, Kreaturen mit Flying können dich oder Planeswalker, die du kontrollierst, nicht angreifen. Und während deines Endsteps machst du einen 5-5 Wurm-Token. Das ist ein 8 Mana dickes Enchantment und es ist so schön.
Ja, generell ist ja das, was du gesagt hast, also zum einen Femeref Enchantress, wenn man Anixea nimmt, ist die top, weil du und den Dämonen, den du gerade gesagt hast, weil dann darf ich noch eine Karte ziehen, für super coole Effekte, die ich habe. Und Anixea adressiert ja aber auch so ein bisschen dieses Problem, dass gerade Enchantress-Decks unter anderem auch oft mal in die Solitär-Commander-Richtung gehen können, dass man halt den ganzen Zug seine Dinge macht, Karten zieht, noch mehr spielt, Karten zieht, noch mehr spielt, Karten zieht, dann gibt man den Zug ab, weil man dann auf noch mehr Karten und noch mehr Spells wartet. Dadurch, dass alle deine Enchantment-Creatures Manners haben, kannst du halt, und dadurch, dass du die auch erzeugen kannst, also dass deine Enchantments, wenn sie mal weg sind, zu Kreaturen machen kannst, finde ich cool an der, dass du auch noch so eine aggressive Strategie mit dir drin hast, weil du kannst halt Leuten auf die Nase geben und in die Richtung geht ja auch der Dämon, wie du schon gesagt hast. Du kannst Leuten richtig fett auf die Nase geben und das finde ich persönlich eine gute Ergänzung zu dem klassischen Enchantress.
Wieso habe ich denn über den Sekundär Commander gesprochen? Der möchte einfach ein ganz anderes Deck. Der möchte Sagas. Sagas sind zwar Enchantments, aber ich würde einfach behaupten, die sind ein anderer Typ. Es sind coincidentally Enchantments. Nasi Fablesinger ist 1 und Absahn für eine 3-3 Human Bard mit Lifelink. Und immer wenn du ein Enchantment opferst, ziehst du eine Karte. Wenn eine Saga durchgeht, wird sie geopfert, du ziehst eine Karte. Und immer wenn das letzte Kapitel von einer Saga resolved, oder von einer Saga, die du kontrollierst, resolvest, dann verliert jeder Gegner x Leben. Du bekommst x Leben, wo x gleich die Mana-Value der Saga ist. Gibt natürlich ein paar neue Sagas in den Farben, aber Nasi möchte ein bisschen so eine tickende Zeitbombe sein. So, dass wenn die Sagas nach unten gehen, du kannst ja die Sagas schon im Vornherein spielen und danach Nasi. Also du möchtest sie tatsächlich wahrscheinlich nicht mal Turn 4 draußen haben. Die ist sowas, wo du baust deine Uhr auf und dann versuchst du die Runde vorher zu casten. So, wenn jetzt meine Nasi eine Runde überlebt, dann ziehe ich 4 Karten und ihr verliert 20 Leben.
Ja.
Cooles Gameplay, anderes Deck.
Ja, also dafür sind echt nicht genug Sagas drin. Ich habe jetzt gerade.
Ich geguckt, möchte nur eine sagen, eine neue 6. Saga kurz herausfinden, weil ich habe einen Flavor Rant.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Battle at the Hellwald.
Ich wusste es.
4 und 2 weiß. Jeder Spieler exiliert bis zu eine Target Non-Saga, Non-Land Permanent, die der Spieler kontrolliert, bis der Battle of Hellwald das Spielfeld verlässt. Das macht man 2-mal. Und danach machst du Avacyn, eine legendäre 8-8 weiße Engel-Kreaturspieltoken mit halt Flying Vigilance und Indestructible. Also eine Avacyn, aber nicht die eigentliche Avacyn. falls ihr dir das Proxy wollt. Das Artwork zeigt, wie Avacyn Gristlebrand erledigt. Doch die Leute in der Lore, die wissen, was passiert ist, ist, Avacyn war noch im Hellwald, Gristlebrand ist rausgekommen und Liliana hat Gristlebrand verraten und ihn umgebracht. Liliana war der Held.
Also
Liliana war die, die es bezwungen hat. Ich sage mal Anti-Held in dem Fall.
Ja, Liliana kann man schon mal unter den Tisch kehren, finde ich.
Also erstens Liliana W und zweitens das Battle of Atel Vault ist halt einfach so nicht passiert.
Ja, das ist schon... ist aber tatsächlich spielerisch eine sehr, sehr coole Saga geworden, finde ich. Ist eine schöne 6-Mana-Karte. Also auch abseits von dem Enchantress-Deck ist das einfach eine coole Saga. Ich fand auch noch, was für mich so ein kleines Highlight war, hast du ja schon gesagt, da sind auch viele Karten drin, war vor allem diese Dryad of the Elysian Grove. Die löst viele Probleme in vielen, vielen Decks. Also es ist eine Enchantment-Creature für 2 und ein Grün, eine Dryaden-Nymphe. Und man darf zum einen ein zusätzliches Land in jedem Zug spielen und zum anderen sind all deine Länder zusätzlich zu ihren anderen Typen auch noch jedes Basic Land. Also das ist einfach eine gute, sehr solide und deswegen auch nicht so preisgünstige Problemlöserkarte. Es ist schön, dass sie drin ist.
Ja, es gibt aber ein gewisses Deck, das wahrscheinlich nie Probleme haben wird mit der Mana-Basis. Oder vielleicht doch. Die haben nämlich noch einen Deck dafür und es sind Jochens Lieblinge. Die Eldrazi
ja. Unbound. Man hätte auch ein mono-schwarzes Deck noch reinpacken können, wäre für mich genauso gewesen. ja, es gibt noch hier das wunderschöne Eldrazi Unbound. Es ist ein farbloses Deck. Und der erste Commander ist Sulodog Voidgorger. Kostet 5 und ein farblos, also 5 beliebige und ein farblos. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, wo ist der Unterschied zwischen den Zahlen und den kleinen Rauten? Ihr werdet es in dem Deck lernen. Mhm. Es gibt Länder, die machen farbloses Mana, Wastes. Also Ödländer. Aber zurück zu Sulodog. 5 und ein farblos, 7-4, es ist ein legendärer Eldrazi, der braucht keine anderen Zusätze, Eldrazi sind einfach nur Eldrazi. Und er sagt, farblose Zaubersprüche, die du von deiner Hand castest und die einen Mana-Wert von 7 oder mehr haben, und Freddy, halte ich fest, haben Cascade. Also Doppel. Ich wusste, dass dich das erwischt. Also sie haben Doppelkaskade. Also wenn man sie castet, dann darf man so lange Karten von der Bibliothek ins Exil schicken, bis man einen Non-Land-Spell findet, eine Non-Land-Karte, die weniger kostet und die wird dann gecastet, noch bevor das passiert.
Weißt du, was noch schlimmer an der Karte ist? Dass dieses Cascade dann auch noch in Anführungszeichen ist. Das ist eine Call-Out für mich spezifisch.
Ja.
Gina hat meinen Podcast gehört und sagt, wir müssen Freddy richtig anpissen mit dem Wording, das wir jetzt machen. Das Einzige, was noch schlimmer wäre, wäre eine Font-Size von der Explanation kleiner gewesen wäre als der eigentliche Textfont. dann wäre diese Karte einfach die unästhetischste überhaupt gewesen.
Ich wusste genau, dass das passieren würde, deswegen habe ich mich ein bisschen auf Solodok gefreut. Kurzer Lore-Schnipsel, ich habe heute gelernt, Solodok ist tatsächlich der Urvater der Sendikari-Vampire. Deswegen ist er einer, ist er nicht Eldrazi Titan, der trotzdem einen Namen hat, weil er der ist, der diese 12 Blood Chiefs ausgesucht und unterworfen hat und deswegen eine nicht unerhebliche Bedeutung hat für die Geschichte von Sendikar und für halt ein ganzes Volk auf Sendikar. Also Solodok kann man im Grunde ja vor jedes Colorless Deck davor stellen, wenn man das machen möchte, weil das ist ein sehr, sehr guter Effekt und sehr, sehr viele der supermächtigen Artefakt- oder Colorless Spells, wenn man jetzt mal von Eldrazi absieht, die alle sehr viel Mana kosten, sind halt in diesem Bereich mit 7 oder mehr. Und dann wirst du immer noch mehr rausholen aus dem Deck. Also der ist schon, das ist schon ein starker Commander. Es gibt aber noch einen zweiten, Freddy, und den darfst du vorstellen, weil da kriege ich meinen Kopf nicht drum.
Omartis, Ghostfire Initiate, ist ein XX Spirit Naga legendäre Kreatur für einen 0-0, aber Omartis Ghostfire Initiate kommt mit so vielen +1/+1 Marken im Spiel wie X ist. Und immer wenn du ein oder mehrere +1/+1 Kreaturen auf eine andere farblose Kreatur von dir legst, dann darfst du auch eine 1-1 Marke auf Omartis legen. Und wenn Omartis stirbt, dann manifestierst du, also legst quasi verdeckt hin als 2-2er, eine Anzahl an Karten von deiner Bibliothek, oben von deiner Bibliothek, wobei X gleich die Anzahl an Countern auf Omartis sind. Omartis ist, also falls ihr nicht wisst, es ist halt die eigentliche Idee von 5 Farben. Denn das Ghostfire ist das, was jeder Cheskai-Meister eigentlich lernen könnte. Es ist aber verboten, Death und Nature Magic zu erlernen für die Cheskai, auch wenn sie es könnten. Aber jemand, der quasi alle 5 Magiestränge auf einmal wirken kann, durch sich wirken kann, der erzeugt dieses Geisterfeuer, was eben Ugin macht. Was, genau. Es hat eine Farbe, es hat aber keine Farbe. Das ist der Lore-Schnipsel daran. Und Omartis finde ich so eine unglaublich interessante Karte. Aber bräuchte ein bisschen ein eigenes Deck. Ich kann gleich nochmal drauf eingehen. Ich möchte jetzt nochmal, beziehungsweise ich komme später nochmal auf Omartis zurück.
Okay, dann gehen wir erstmal nochmal zum Rest vom Deck. Es ist so, wie man es erwarten würde. Da sind viele Eldrazi drin. Also eigentlich sind gar nicht so, es könnten mehr Eldrazi drin sein, aber es sind eine ausreichende Menge an Eldrazi drin. Und sonst sehr viele klassische Artefaktkreaturen wie Solemn Simulacrum, hier dein Liebling, der Metalwork Colossus, der Duplicant. Sehr cool finde ich auch die Soul of New Phyrexia zum Beispiel. So ganz, ganz, ganz klassische Commander-Karten wie der Steel Hellkite sind drin. Dann so Dinge wie der Meteor-Golem. Wenn man dann schon mal drauf schaut, dann sieht man auch, okay, das sind alles relativ kostspielige Karten. Hangerback Walker, Stone Cold Serpent, auch sehr cool, wegen der Protection from Multicolored. Und so stark, wie man halt X bezahlt, und das Ding hat Trample und Reach. Das ist einfach geil. Stonecall Serpent ist eine sehr, sehr coole Karte.
Ja.
Dann natürlich auch eine ganze Menge an Artefakten, also Nicht-Kreaturen-Artefakten, die gut und interessant sind. Auch da sind ganz viele Commander-Klassiker dabei, wie der One Power Stone, der Unstable Obelisk. Da kann man sich fragen, okay, die braucht man die jetzt noch in Commander-Decks? Die sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen, manche von denen. Aber die erzeugen halt auch viel Mana.
Naja, die Sache ist ja, den One Power Stone spielt man ja normalerweise nicht mehr in Commander, weil du farbiges Mana brauchst. Aber in dem Deck brauchst du wahrscheinlich kein farbiges Mana. Das heißt, ein 3-Mana-Mana-Rock, der für 2 Mana tappt, aber halt getappt ins Spiel kommt, ist viel mächtiger in diesem Deck, als welche die halt Farbrestriktionen
haben. Genau, weil du brauchst halt nur 4 Mana, du brauchst es nicht super schnell und du musst halt auch nicht auf die Farben achten. Genau, das ist so. It That Betrays ist drin. Bleh. Ich hasse It That Betrays.
Den habe ich mir gerade ertauscht.
Ich hasse den. Das ist eine Eldrazi, nur kurz dazu. Kostet 12, hat 11-11 und Annihilator 2. Das heißt, immer wenn die Kreatur angreift, muss der Spieler, der verteidigt, 2 Permanents opfern. Und immer wenn ein Gegner ein Non-Token Permanent opfert, dann kommt es unter deiner Kontrolle wieder aufs Schlachtfeld.
Ja, und It That Betrays ist so ein sehr bekannter Fall von, wieso funktionieren die Regeln so, wie sie es tun. Weil normalerweise, wenn man denkt, ich opfer meinen Commander und dann lasse ich ihn in die Command Zone gehen, dass die Zone hat sich ja schon gewechselt, also sollte It That Betrays den ja nicht mehr unter die Kontrolle bringen. Wieso tut er es trotzdem?
Ja, It That Betrays, das kann ich dann nachher noch bei meinem Fazit zu dem Deck sagen, das ist so ein, ja, das spielt für mich auf dem Musikinstrument, das das ganze Deck begleitet, nämlich, wer hat gedacht, dass es cool ist, Annihilator und Eldrazi zurückzubringen? Ich weiß, ihr alle da draußen wollt das, weil ihr gerne mit Eldrazi spielt, aber ich finde, viele von den Mechaniken von Eldrazi sind einfach sehr wenig Spielspaß fördernd.
So, jetzt komme ich mal mit meinem großen Problem her, weil was baue ich aus diesem Deck? Und je mehr ich dieses Deck anschaue, desto mehr mag ich es für die Einzelkarten, aber ich frage mich, welches Deck baue ich daraus? Und jetzt von dem Standpunkt von, ich mache dieses Deck auf und spiele natürlich den Zulu-Doc Voidgorger. In diesem Deck sind 18 CMC, 7 oder höher Karten, inklusive den ganzen X-Karten. Das heißt, wenn ich muss den Voidgorger spielen und danach einen 7 oder 9 Drop und dann cascade ich. Aber wie oft kann ich das machen? Das kann ich ja bloß ein paar Mal effektiv machen und sonst cascade ich halt nur in so mittlere Kreaturen rein. So wie den Scare-Tiller, wo ich ein Land von meinem Friedhof ins Spielfeld bringen kann. Getappt, ist cool, wer halt hätte dieses Deck halt Fetchländer oder so. Dafür.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und dann sind halt keine Karten wie Common Eldrazi, 8-8 mit Annihilator und muss jede Runde angreifen. Ulamog's Crusher. Ist jetzt halt keine super herausstechende Karte, aber die fehlt halt einfach. Die fehlt halt einfach für Zul'Doc an sich. Ich glaube, es gibt einfach zu wenige Top-End-Karten drin und zu viele Dinge, in die du nicht rein cascaden möchtest, wie halt eben die X-Karten, die du hast, die ja einfach nur sterben.
Ja, das ist richtig. Ich weiß auch nicht, ob das die Furcht davor war, zu viele Eldrazi da reinzupacken, weil es gibt viele Eldrazi und man kann Eldrazi mögen oder nicht, aber wenn man Eldrazi Commander hat, finde ich, kann man auch All-In gehen damit, auch wenn ich Annihilator wirklich schrecklich finde. Aber so viele sind halt hier gar nicht so drin. Das ist auch erst nur auf den ersten Blick so ein Eldrazi-Deck, weil eigentlich gibt es viel mehr von dem anderen Kram. Und ja, das ist halt die Balance. Ich glaube, das, wie du gesagt hast, ist halt der Versuch, diese Balance zu finden zwischen, ich möchte ja, dass es cascadet und ich brauche aber dann natürlich auch Dinge, in die es reinkaskaden kann, weil wenn alles 7 oder höher ist, funktioniert es ja dann auch wieder nicht. Das hätte man wahrscheinlich etwas eleganter lösen können. Ja, und das ist halt, man darf es einfach nicht vergessen, es ist ein 6-Mana-Commander, das ist in jeder Farbe auch ein Problem. Ein 6-Mana-Commander, der möchte, dass du dann noch was castest, das ist eine Hausnummer, das kann sehr schrecklich nach hinten losgehen. Wenn die Leute wissen, was da drin ist. Und selbst wenn sie es nicht wissen, Cascade ist einfach stark. Dann zerstören sie dir deinen Commander und dann zahlst du halt beim nächsten Mal 8 und musst da nochmal 7 draufzahlen.
Ja. Du bist also wirklich sehr schnell in einer negativen Spirale gefangen. Und ich hab sehr vor, mir ein Deck zu bauen, tatsächlich. Aber das ist halt mit Omatis. Und jetzt möchte ich halt sagen, weswegen ich Omatis sehr gut finde. Der hat nämlich einen gewissen Twist, den man sonst selten sieht. Und zwar, er nimmt eine Mechanik, die so semi vorhanden ist in Farblos und macht was Interessantes damit. Weil es funktioniert zum Beispiel mit den ganzen Modular-Kreaturen. wenn eine Modular-Kreatur aufs Spielfeld kommt, ist es ja eine 0-0, die mit Marken 1-1-Marken aufs Spielfeld kommt. Das heißt, sie kommt rein und hat quasi Marken, auf die sie geht. Das heißt, es pumpt Omartis. Gleichzeitig kann ich sowas wie Liquid Metal Torque spielen, um dann, wenn eine dieser Modular-Kreaturen stirbt, mache ich meine eigene Omartis zu einer Artefakt-Kreatur, dass Omartis auf einmal die Counter nehmen kann für die 1-1-Marken. Und du hast noch andere Möglichkeiten, weil sie sagt ja nur, wenn sie stirbt, für die Anzahl an Countern, die drauf sind. Also, es gibt Energy-Counter und solche Dinge, die man halt einfach mit draufstacken kann. Machen sie irgendwas mit ihr? Nein, aber wenn sie stirbt, dann werdet ihr diese Charge-Counter merken, die da draufgelegt worden sind. Die dann Proliferate-Dinge double-tappen. Ist es ein super interessantes Deck? Vielleicht. Ich sage jetzt wirklich nur vielleicht. Aber ja. Ich war selten an den farblosen Commander so interessiert, was damit zu machen. Und es kann sein, dass ich irgendeine komische farblose Storm-Shenanigans abziehe. Wieso denn auch nicht?
Ja, es ist auch, also ich glaube, das Deck ist wirklich eins, das kann man sich gut mal von jemandem ausleihen und das ausprobieren. Wäre so meine Empfehlung, auch wenn man sowas noch nie gespielt hat. Ich würde dem Deck nur einen fetten Orden verleihen dafür, dass die Crashing Drawbridge drin ist. Eine der Commander Compass Predigerkarten, die überall drin sein sollte. aber ich glaube, wir sind auch schon am Ende, Freddy. Wir müssen heute ein bisschen auf die Uhr achten, denn sonst explodiert wir immer. Wir machen es eigentlich nie. Aber heute müssen wir tatsächlich, weil sonst unserem Cutter der Kopf explodiert. Und das möchten wir nicht, weil Matthias ein cooler Typ ist. Mein Fazit zu den Commander-Decks ganz kurz wäre nur noch, überlegt euch gut, ob ihr die euch holen wollt. Das sind tatsächlich keine einfachen, ja, ich kaufe mir einfach alles davon Decks, also in meiner Sicht. Probiert die ruhig auch mal aus, wenn jemand von euch die hat oder wenn ihr halt tauschen könnt. Und ich glaube, man kann da viel rausziehen, so an Dinge lernen, Deckbau, coole Strategien, sind ja auch, wie gesagt, auch coole, schöne alte Sachen zurückgekommen. Aber man muss ein bisschen mit Vorsicht rangehen, auch wenn ich generell die Idee von den Decks eigentlich alle cool finde. Aber ja, also nicht einfach losrennen und alle eure Geldscheine in den Laden werfen. Außer ihr wollt es natürlich.
Und tatsächlich sind das jetzt, halt wirklich keine Decks, wo ich sagen würde, ihr müsst auf eure FOMO hören, weil ich glaube sehr, dass diese Decks noch verfügbar werden. Und ihr Einzelkarten kaufen könnt davon auf Cardmarket oder sonstiges. Und vor allem bin ich ja sehr froh, dass die neuen Karten auch jetzt oft sehr stark aussehen. Also ich meine, dieses Rise of the Eldrazi ist 12 Mana für einen uncounterbaren Extra-Turn-Spell in Colorless, der außerdem eine Permanent zerstört und 4 Karten zieht. Aber ich glaube, die wird selten wahrscheinlich höher als den 10er gehen, der jetzt gerade ist, weil weil es ist halt einfach eine interessante Karte, aber es ist halt einfach eine Nische, weil ihr werdet merken in anderen Decks, wie schwer es tatsächlich ist, 3 farblose, dedizierte farblose Mana zu produzieren. Wenn ihr einen Investment Advice haben wollt, es Colorless Deck, weil Wastes sind drin in der Mana Base und das ist tatsächlich wahrscheinlich einer der wichtigsten Reprints, weil Wastes eine seltene Ressource sind.
Das stimmt. Was ihr nicht selten findet, sind coole Ratschläge auf unserem Discord-Server. Da findet ihr den Link hier drunter. Ihr findet alles, also viele von den Sachen, die wir besprochen haben, auf Twitter unter edh-kompass. Ihr findet uns als Commander Kompass bei TikTok und Instagram. Und ihr findet nächste Woche wieder unseren endlosen Ratschluss. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wenn unser heutiger endloser Ratschluss für euch Blödsinn war. was ich nicht hoffe, aber es kann ja sein. Wenn ihr coole Ideen habt mit den Decks, schreibt es auch drunter in die Kommentare. Ihr könnt uns auch bewerten und den Podcast, das ist immer cool. Dann kriegt ihr auch Shoutouts dafür. Und ich glaube, eine Karte der Woche brauchen wir heute nicht, weil wir echt viele Karten hatten.
Ja.
Geht hinaus, spielt Commander, habt Spaß, seid coole Leute und denkt dran, dass Boros eine coole Farbkombination ist.
Ciao.
Ciao.
Ciao.